selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Nadine, grüß dich. Ich freue mich, mit dir heute unseren 13. Podcast zu bestreiten.
Hallo Jürgen, bei Sonnenschein.
Bei strahlendem Sonnenschein. Genau. Ja, und interessant, ne, was wir hier machen, finde ich, ist ein ganzes Stück Kulturentwicklung auch. Hast du das gewusst?
Nein.
Nein. Kulturentwicklung insofern ist mir so bewusst geworden, gell? Dieser Begriff Kulturentwicklung, ich bin ja da sehr inspiriert auch vom ISB, wo ich meine Weiterbildung vor kurzem gemacht habe zum Thema Organisationsentwicklung. Und da ist das, wird das Thema Kulturentwicklung so groß geschrieben. Also der Abgleich sozusagen von unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen. Und mir ist dann so bewusst geworden, eigentlich machen wir das in unserem Podcast auch wir beide miteinander. Ja, wir machen zum Beispiel unsere Coaching-Weiterbildung. Wir haben uns ja irgendwie schon vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir verbringen jetzt auch nicht so viel Zeit miteinander im Alltag und machen doch mit viel Freude diese Coaching-Weiterbildung. Und was wir hier im Podcast ja auch machen, ist, auch wir gleichen unsere Wirklichkeitskonstruktionen beständig miteinander ab.
Ja, aber macht man das nicht eigentlich immer?
Ja, ich bin, also vielleicht implizit, gell? Aber wir machen es ja sehr explizit, weil wir über systemische Konzepte reden und gucken, haben wir ein ähnliches Verständnis davon oder wo sind wir da unterschiedlich?
Ne? Wir machen es total bewusst.
Bewusst. Genau. Und also Kulturentwicklung und zu Kultur gehören natürlich auch tolle Geschichten. Und ich hatte von Anfang an immer den Impuls, auch hier in unserem Podcast mal die ein oder andere Geschichte reinzubringen, weil die in der Beratung natürlich auch manchmal sehr hilfreich sein können, ne? Weil sie doch andere Ebenen ansprechen von uns, von unseren Klientinnen. Ich lese dir eine kleine Geschichte vor, Nadine.
Wunderbar.
Und zwar vom Mullah Nasruddin. Das ist sowieso mein Lieblingsdarsteller in dem Bereich.
Den hatten wir schon mal, oder?
Ja, der Mullah, der kommt immer wieder mal vor.
Ja, genau. Okay,
der Mullah ist ein super Typ. Der hat so viele Freiheiten, weil er so eine Narrenfigur ist im Orient, so ähnlich wie bei uns der Till Eulenspiegel. Jedenfalls kommt eines Tages ein Nachbar zu Nasruddin, zu Mullah, und will den weisen Mann um Rat fragen. Und dann sagt er zu ihm: Nasruddin, alle meine Hühner sind krank. Und der Nasruddin fragt ihn: Ja, womit fütterst du denn deine Hühner? Und dann sagt er: Ja, mit Weizen und Soja, Nasruddin. Dann sagt er: Ganz falsch, du musst Mais nehmen. Wenige Tage später kommt der Mann wieder bei ihm vorbei und den Hühnern geht's noch viel schlechter als vorher. Ups. Dann sagt der Nasruddin: Ja, hast du den Mais denn gekocht? Natürlich musst du den Mais vorher kochen. Also, der Mann geht heim, kocht den Mais, kommt zurück, den Hühnern geht's miserabel. Dann sagt der Mullah: Ja, hast du den Mais denn gesalzen? Will der Sache also weiter auf den Grund gehen. Du musst den Mais leicht salzen und dann wird es deinen Hühnern rasch wieder besser gehen. Am nächsten Tag kommt der Nachbar vorbei, total aufgebracht, und sagt: Nasruddin, alle meine Hühner sind tot. Dann sagt der Nasruddin: Das ist nun wirklich sehr bedauerlich. Ich hätte noch so viele wirklich gute Ideen gehabt.
Oh, wie schrecklich.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das mit dem Thema Beratung zu tun hat oder haben könnte, aber vielleicht lassen wir es mal so ein bisschen offen.
Ja, besser ist es. Okay.
Ja, die darf so wirken auch, ganz unkommentiert.
Ja, ganz für sich.
Darf die wirken.
Es ist interessant, welche Bilder ich schon innerlich habe, aber ich lasse es so stehen.
Später kommt noch ein kleines Rätsel, auch wieder mit dem Mullah. Ich kündige es mir schon mal an, gell?
Ja, aber ich muss nichts dazu sagen, oder?
Du kannst, wenn du willst. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Überraschungsfrage. Und wir hatten uns vorher schon geeinigt, liebe Nadine, dass ich heute anfangen darf.
Dass du startest. Yes.
So.
Überraschung.
Ich habe heute was ganz Abgefahrenes mit dir vor, Nadine. Und zwar wird sich das erst im Laufe der Zeit rauskristallisieren, was ich mir alles dazu gedacht habe. Als allererstes möchte ich dich nämlich gerne mal interviewen. Kurz, aber doch wichtig, ein relevanter Punkt. Ich würde nämlich gerne mal von dir ein paar Aspekte in Erfahrung bringen, welche Grundideen oder sagen wir mal Grundwerte du als Beraterin, ne? Also du ganz persönlich als Beraterin mit in deine, nehmen wir mal Coachings reinbringst, wo du sagst, nein, also das ist ganz klar, das ist mein Wert, dafür stehe ich und da geht nichts sozusagen dran vorbei. Einfach wenn du uns ja vielleicht ein, zwei solcher Werte mal oder auch Grundkonzepte, die du in die Beratung mit reinbringst, mal so ein bisschen auseinandersetzt.
Okay, also so ganz spontan sind mir mindestens schon mal zwei oder drei Begriffe eingefallen. Wenn ich jetzt wirklich nur mal auf meine Werte gucke, dann würde ich sagen, ist für mich in der Beratung Menschlichkeit ein hoher Wert. Kann ich gleich nochmal was dazu sagen, was ich damit verbinde. Dann auch sowas wie Authentizität oder Ehrlichkeit. Also, genau. Und ein dritter Punkt, den finde ich gerade für die aktuelle Zeit total relevant. Das ist auch einer meiner Grundwerte, Zuversicht.
Jetzt würde ich dich bitten, Nadine, für den Zweck sozusagen des Überraschungsformats, einer dieser Werte vielleicht auszuwählen, wo du sagst, ja, den gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Intuitiv.
Du verrätst mir natürlich nicht, was du mit dem jetzt anfangen willst. Ne?
Dann noch nicht. Deswegen, das ist ja die Überraschung an der ganzen Geschichte hier.
Manchmal verfluche ich auch das Format, kann ich euch sagen. Also. okay, zack, wir nehmen Menschlichkeit.
Menschlichkeit. Ja. Sehr schön. Nadine, pass auf. Ich habe eine kleine Überraschung mit dir vor. Ich will im Laufe der Zeit auch gerne noch mehr dann ins Spiel bringen, wieso ich dir das anbiete, aber, und unseren Zuhörerinnen natürlich auch. Aber wir sind quasi in einem Experiment. Und in diesem Experiment möchte ich gerne jetzt eine Provokation ins Spiel bringen. Ja? Mhm. Kannst du dich erinnern, wir hatten vor zwei, drei Folgen mal dieses Thema Edward de Bono und die Sexhüte und das laterale parallele Denken. Und der de Bono hat ja diese, und ich glaube, ich hatte es in den Shownotes auch schon mal erwähnt, der hat ja diese interessante Methode der provokativen Operation entwickelt, wo er eine Art, im kreativen Bereich wird dazu häufig so Kopfstandmethode gesagt. Ja? Also man dreht eine bestimmte Aussage, einen bestimmten Glaubenssatz, eine bestimmte Idee einfach um, man stellt sie auf den Kopf. Jetzt, wenn ich deine Aussage höre, dann würdest du ja sagen, mit deinem Wert Menschlichkeit. Menschlichkeit ist mir ein sehr hoher Wert für die Beratung. Oder ist, man könnte auch sagen, sie ist extrem wichtig in der Beratung.
Also
oder wie würdest du es formulieren, ja?
Menschlichkeit ist für mich so die Basis für Beratung.
Okay.
Finde ich, ja.
Ja, toll. Ein super Satz. Menschlichkeit ist für dich die Basis einer guten, gelingenden Beratung. Ja, toll. Und jetzt komme ich eben ein bisschen unverschämt um die Ecke, aber es dient einem höheren Zweck.
Okay. Ich muss das jetzt noch nicht verstehen, verstehe ich gerade. Ne? Alles klar.
Ja, alles cool. Klar. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben.
Ich vertraue dir. Ja. Ich vertraue dir, Jürgen. Wir ziehen das voll durch.
Und heute unsere 13. Folge, da kannst du mir gut vertrauen.
Ist aber kein Freitag heute.
Nein, heute ist Dienstag, meines Wissens nach. Wir nehmen jetzt diesen Satz. Menschlichkeit ist die Basis für gelingende Beratung und stellen ihn auf den Kopf. Also wir drehen ihn um, wir sagen das Gegenteil. Wie würdest du sagen, was wäre die gegenteilige Aussage dieses Satzes? Menschlichkeit ist die Basis für eine gelingende Beratung.
Hast du einen Vorschlag?
Ja, mir fällt ein, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so stark ist, gell, aber mir fällt ein, wenn auf dem einen Pol dann sozusagen die Menschlichkeit im Vordergrund steht, dann könnte man sagen, die Sachorientierung ist die Basis für eine gelingende Beratung. Also die reine Sachorientierung. Der Mensch ist völlig zweitrangig, die Sachorientierung ist die Basis für gelingende Beratung. So in der Art vielleicht.
Das wäre für mich auch nur eine Dimension von diesem Gegensatz. Aber für unser Experiment würde es ja vielleicht dienen, oder?
Es würde gehen. Auch Unmenschlichkeit würde gehen. Also wir können auch.
Dann lass uns Unmenschlichkeit nehmen.
Unmenschlichkeit ist auch ein bisschen schärfer, ne? Ist ein bisschen stärker. Ist
schon so, wo man so
ein bisschen zurückzuckt, ne?
Ja.
In der provokativen Operation ist es so, und das macht der De Bono ganz gezielt, dass er eben sagt, naja, jetzt gucken wir sind in einem anderen Denk- und Fühl- und Wahrnehmungsmodus jetzt. Also wir verabschieden uns davon, dass wir mit der Realität sozusagen zu tun haben oder mit einer realistischen Einschätzung der Wirklichkeit, sondern wir bewegen uns jetzt in einem ganz anderen Raum. Wir sind in einem freieren gedanklichen Raum unterwegs. Ja? Das macht er, damit wir nicht zu schnell in bestimmten Mustern gefangen sind. Und wir halten uns jetzt beide sozusagen eine Flagge hoch, ja, und sagen, das ist jetzt völlig egal, was rauskommt. Es muss nicht realistisch sein, nicht pragmatisch, sondern es geht nur darum, in Bewegung zu bleiben. Und wir nehmen jetzt diese Provokation, wir beide, und unterhalten uns mal vielleicht nur 2-3 Minuten und sagen, das ist jetzt unsere Voraussetzung. Unmenschlichkeit ist die Basis für gelingende Beratung. Und gucken, wohin uns dieses Gespräch führt. Also zu welchen Assoziationen regt uns das an? Und das kann völlig frei sein. Also was würdest du sagen, Nadine, wenn du diesen Satz ernst nimmst, Unmenschlichkeit ist die Basis für gelingende Beratung. Wohin führt dich diese Idee?
Ich gehe über alle Bedürfnisse hinweg, um ans Ziel zu kommen, zum Beispiel.
Mhm.
Ja.
Okay.
So eine Assoziation hätte ich, ne? Also dann bleibe ich am Ziel, soll ja irgendwas dabei rumkommen und es ist mir, genau, ich gehe gezielt über die Bedürfnisse des anderen hinweg.
Ja. Also man könnte sagen, was mir so einfällt, ist, du bist vielleicht gut abgegrenzt gegen Empathie, gegen menschliche Regungen und bist vielleicht ähnlich. Mir fällt so gerade das Bild von dem Spock ein oder dem Data in Raumschiff Enterprise, die ja so reine, kennst du gar nicht, ja?
Nee, tut mir leid, da bin ich raus, sorry.
Nadine, also das gibt's sorry, ja gar nicht.
Dann brauchen wir eine extra Folge, um das aufzuarbeiten.
Das müssen wir aufarbeiten, du hast recht. Mein Weltbild von wegen Kulturentwicklung und so.
Mein jetzt Weltbild sind wir raus.
Ist zerstört. Star Trek. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das, ne?
Die kennen das, dass noch, du ich Bescheid kann's nicht. Weißt, sorry, ja. Leute. Okay. Aber das ist jemand.
Ja.
Du meinst, ne? Ich bin sozusagen so gut in meiner Sphäre, dass die anderen Sphären nicht relevant sind, so?
Ja, der Spock, das war ein Vulkanier und die waren extrem rational orientiert, die Vulkan oder sind. Also Logik und Ratio ist extrem hoch bewertet und Gefühle, die haben sozusagen fast keine oder gar keine. Okay. Und das weitere Extrem war dann der Android, der Mr. Data, der war ein Roboter, der hat wirklich, aber der wollte immer Gefühle haben. Aber der hatte keine und er wollte lernen, wie das ist, als Roboter Gefühle zu haben.
Okay.
Also das Bild fällt mir ein, du wärst sozusagen völlig unberührt in der Beratung.
Es kommt einfach nicht an mich ran, was da auf der anderen Seite passiert. Alles klar, ja.
Die Sachinformationen schon, aber die Schwingungen, das Menschliche, bist du völlig draußen.
Ich bin, unbeirrbar auch, ne?
Interessant. Vielleicht nicht so sozusagen nicht angetriggert, vielleicht an eigenen Themen, ne? Also, weil es ist ja eine Gefahr, ne? Wenn wir zusammen mit Menschen sitzen, in uns kommen starke Emotionen auf manchmal mit anderen. Jetzt wissen wir nicht so genau, welche Emotionen spüre ich hier gerade? Mhm. Ist es meine Biografie? Nehme ich was vom anderen auf? Ist oft auch verwirrend. Das wäre aber dann nicht der Fall, ne? Sondern du wärst völlig gut bei dir und abgegrenzt sozusagen. Kommt dir noch eine Idee, Nadine, was Unmenschlichkeit?
Ja, also mir kommt noch so dieses Wort Zumutung. Ich würde möglicherweise deutlich mehr Dinge meinem Gegenüber zumuten, wo ich sonst vielleicht das Gefühl hätte, wow, das kann ich jetzt, ne? Das ist, also ich würde zumuten, könnte ja auch heißen, ich bin mutiger.
Interessant. Boah, da läuft es mir jetzt wirklich kalt den Rücken runter, weil ich gerade so einen Gedanken habe in Richtung, in der Beratung sind wir ja häufig, klar, wir sind ja auch, also ich unter uns jetzt gesprochen, ne, wir sind ja auch Verkäufer. Ne? Also wir wollen ja in aller Regel, das ist wirklich jetzt ganz, ganz intim, wir wollen ja Folgeaufträge. Also zumindest meistens. Naja, und was ist, man läuft ja Gefahr, wenn man Folgeaufträge will, dass man unseren Kunden, unsere Kundin irgendwie auch gut bedient, ne? Also so, was die vielleicht hören will und was ihr schmeichelt und so. Nein, du machst es nicht. Aber vielleicht ich laufe vielleicht manchmal Gefahr, sowas irgendwie, das mit einfließt. Das wäre dann auch nicht der Fall. Mm-mm. Weil so habe ich dich
also
verstanden.
Also so dieses,
ne?
Genau, diese soziale Gefälligkeit, meinst du so?
Ganz,
ne?
Genau, ja. Mhm. Ja. Die wäre dann nicht da, ne?
Nee.
Ja.
Und es wäre möglicherweise damit auch ein bisschen konfrontativer, ne? Also es wäre schonungslos, fällt mir konfrontativ, schonungslos, sowas fällt mir ein.
Ja, man wäre vielleicht freier, Dinge auszusprechen, die man wahrnimmt, die aber unhöflich sind oder vielleicht eben auch zu schmerzhaft. Ja. Aber man würde das, weil man ja gerade auf dem unmenschlichen Bereich unterwegs ist, man würde es den Leuten zumuten. Einfach gerade raus, ne, so.
Mhm.
Ja, interessant. Naja, Nadine, also for the sake of this little experiment sozusagen, könnte man natürlich an der Stelle Schluss machen. Wir haben sozusagen jetzt ein bisschen demonstriert in dem PO, also in der provokativen Operation. Es ist der zweite Schritt. Also man nimmt diese Grundprovokation, die Basis einer gelingenden Beratung ist Unmenschlichkeit, und schaut, wohin einen diese Assoziation oder dieser Impuls führt. Der De Bono hat gesagt, es geht nur um den Bewegungsimpuls einer Idee. Also wenn man in diesen Raum reingeht. Es geht nicht um Bewertung, sondern es geht nur um den Bewegungsimpuls. Mhm. Und interessant ist ja, wohin uns dieser Bewegungsimpuls geführt hat.
Mhm.
Weil jetzt könnte man sagen, okay, da sind jetzt einige vielleicht krasse Ideen aufgetaucht, die man, wenn man jetzt auf Spurensuche geht oder die Ernte einfahren wollte, dieser Sequenz, man müsste einiges verwerfen. Aber jetzt lass uns beide doch mal kurz drüber ins Gespräch kommen. Was von dem, was wir gerade aufgrund des Impulses miteinander bewegt haben, wäre denn doch vielleicht überlegenswert, also jetzt konkret und pragmatisch und realistisch gesprochen, für das Thema Beratung? Welche Fähigkeiten sind sichtbar geworden, die wir möglicherweise auch brauchen in der Beratung?
Also ich hänge noch an diesem Begriff schonungslos. Ich glaube, das hat ja auch diesen Aspekt von in eine Klarheit zu gehen und damit aber auch die Verantwortung bei dem Gegenüber zu lassen. Wenn ich schonen möchte, dann gehe ich ja in so eine Verantwortungsübernahme, die vielleicht an dieser Stelle nicht unbedingt immer adäquat ist, ne? Die vielleicht too much ist. Das heißt, wie könnte man schonungslos im positiven Sinne in eine Klarheit kommen, in eine Offenheit, vielleicht auch zu ganz kritischen Aspekten, um die Verantwortung bei dem Gegenüber zu lassen?
Gefällt mir gut, der Gedanke. Dass alleine in dieser Frage, ne, jemanden zu schonen, schon viele, viele Vorannahmen darüber auch drin stecken, was denn das ist, was den anderen schont und warum er das tun sollte. Ne? Also da laufen ja auch viele, viele Bewertungsketten im Hintergrund schon ab. Und möglicherweise übernehmen wir da Verantwortung, die uns gar nicht zusteht. Gell? Mhm. Aber es ist sicherlich ein Spannungsfeld, gell? Dieses Abwägen von, wir sind wieder bei dieser Frage nach, wie viel Anschlussfähigkeit brauche ich in ein autopoietisches System, was jeder Mensch von, ne, was wir alles sind, damit ich überhaupt den Kontakt halten kann zu diesem fremden Welt, und gleichzeitig, wie viel Irritation ist aber auch wieder wichtig und gut. Ne,
Ja, und gleichzeitig eben, also wenn ich jetzt nochmal zu diesem Begriff zumuten, man könnte ja da so ein bisschen ein Wortspiel daraus machen. Ne? Man könnte ja auch sagen, ich spreche den Mut dem anderen auch zu, ne? Indem ich ihn konfrontiere oder sie konfrontiere.
Ja.
Und bringe damit möglicherweise denjenigen ja auch nochmal stärker in Kontakt mit den eigenen Ressourcen. Ne? Weil ansonsten ist vielleicht auch so dieses, da sitzt die Beraterin und die macht das jetzt schon, ne? Die löst mein Problem oder sowas, diese Haltung, weil der sonst sehr stark unterstützt möglicherweise durch verschiedene Interventionen. Und hier ist durch diese Zumutung vielleicht auch der Mut, die Ressource bei dem anderen auch zu lassen, ne? und dem Mut auch zuzusprechen auf der anderen Seite. Ja.
Ja. Ja, das Wort gefällt mir, also diese Aufschlüsselung des Wortes Zumutung gefällt mir total gut. Mutig zu sein, gell? In der Beratung, mutig zu sein, Dinge zu thematisieren, die ja vielleicht auch erstmal unbequem sind. Mhm. Die vielleicht auch, und ich habe das vorhin nur so halb ironisch gemeint, ne, dieses Thema mit den Folgeaufträgen. Mhm. Wir sind im Grunde genommen, gell, wenn wir abhängig sind von unseren Kunden, von unseren Kundinnen, sind wir von Anfang an in Schwierigkeiten. Wenn wir ökonomisch von einem Kunden zum Beispiel sehr stark abhängig sind oder das Gefühl haben, wir können es uns nicht leisten, einen Kunden zu verlieren, dann läuft auf einer unterschwelligen Ebene, aber ich glaube, die ist bedeutsam, läuft vielleicht mit, dass wir Dinge nicht zumuten, weil wir Angst haben, den anderen zu stark zu irritieren damit und zu sagen, was ist denn das für ein Berater, der ist ja überhaupt nicht nett zu mir, der spricht da so unbequemes Zeug an, zu dem gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Ja, und dass wir das Mitlaufen haben und selber sozusagen unsere eigenen ökonomischen Interessen im Spiel sind und uns dann davor abhalten, Dinge auch wirklich mal zu benennen, die vielleicht sehr augenscheinlich sind, aber unbequem. Mhm. Das ist, finde ich, eine große Thematik, wenn wir als freie, ne, als freie Berater, als Selbstständigen auf dem Markt unterwegs sind. Kundenbindung versus, könnte man sagen, offene Worte sprechen auch, ja, die unbequem sind.
Ja, wobei da habe ich tatsächlich in all den Jahren in meiner Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass die Kunden eher die Klarheit und die, ja, dann teilweise auch die schmerzhafte Konfrontation schätzen und das zu einer stabileren, also das nur so als Nebeneinschub, ne? Also dass diese wirklich eine Dankbarkeit auch dafür, dass man in eine ganz klare Ehrlichkeit geht, auch wenn sie erstmal schmerzhaft ist, weil sie vielleicht dann im Nachgang eben deutlich weiterbringt. Und das hat in meinen Kundenbeziehungen häufig wirklich dazu geführt, dass wir über Jahre, jetzt teilweise über 10, 15 Jahre eben sehr stabil miteinander arbeiten. Dieses vermeintlich Schönreden ist für mich keine nachhaltige Strategie, auf verschiedensten Ebenen nicht, ne, auch in der Zusammenarbeit nicht. Ja. Ja, das könnte im ersten Impuls, könnte das dieses Verhalten auslösen, aber ich glaube, das taugt nicht für eine gute Geschäftsbeziehung, ja.
Mir kam noch eine andere Ebene gerade ins Bewusstsein, die haben wir vorhin bei den Umkehrungen des Satzes auch schon berührt, nämlich das Thema nicht nur die ökonomischen Interessen, sondern wenn ich in der Beziehung bin, dann gibt es natürlich auch eine Seite in mir, in der ich zum Beispiel gemocht sein möchte. Ne? Also dieses Thema gemocht werden, von jemandem gemocht werden, gewertschätzt werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unbequeme Dinge auszusprechen, ist in mir auf jeden Fall schon auch verknüpft mit so einer, ja, ich weiß nicht, eine Angst oder einer Sorge, oh, jetzt könnte es sein, dass ich nimmer gemocht werde dafür, dass ich jemanden was Unangenehmes präsentiere. Mhm. Und auch da wieder, ne, dieses, wenn wir die Fähigkeit hätten, da ein Stückchen unabhängiger zu sein als Berater oder da an der Stelle eine große Unabhängigkeit zu entwickeln, würde ich sagen, ja, nicht um unmenschlich zu sein, aber du weißt, was ich meine, ja? Also eben auch mal schonungslos zumutend zu sein, weil ich merke, hey, mir ist es nicht im Vordergrund wichtig, gemocht zu werden hier von meinem Gegenüber, sondern dass meine Intervention für mein Gegenüber wirklich einen Unterschied macht. Mhm. Und es beinhaltet möglicherweise auch mal, ja, wenn du so willst, Tacheles zu reden.
Ja, also gar nicht super gut nachvollziehen, ne? Also dieser Punkt, ne? Wir brauchen ja auch was irgendwie. Diese Beziehung ist ja ein Wechselseitigkeitsspiel und natürlich sind da auch unsere ureigensten Bedürfnisse stehen dahinter, gesehen zu werden für das, was wir da leisten, gemocht zu werden, ja, irgendwas bewegen zu können und so weiter, ne? Also da, das glaube ich auch, das ist schon auch ein Treiber, ja.
Genau. Und ich würde vermuten, dass, also wenn ich jetzt so richtig das so zu mir nehmen, was du auch gerade nochmal sagst, und ich das jetzt für mich als eine Idee formulieren müsste, würde ich sagen, dass dieses nicht unmenschlich, aber ich sage jetzt mal unabhängig zu sein, stark unabhängig zu sein von der Bewertung durch andere, also von dem gemocht werden, nicht gemocht werden, schon ein sehr wichtiger Pfeiler ist in der Beratung. Also, dass ich sozusagen mich selbst zu akzeptieren, mein Selbstmitgefühl nicht daraus schöpfe, was andere über mich denken und ne, wie sie mich bewerten und mein Verhalten, sondern vor allen Dingen stark aus mir selbst. Mir kommt gerade so, dass die Freiheit größer wird. In der Beratung, wenn ich mich nicht so stark abhängig mache davon, kriege ich einen Folgeauftrag, mag mich mein Klient, mag mich meine Klientin gegenüber.
Da sehe ich nur, also da könnten wir jetzt gleich ein zweites Thema aufmachen, ne? Weil ich glaube, eine meiner Hypothesen ist, dass viele Menschen, die sich eben in diese Rolle begeben des Beraters, des Coaches oder der Beraterin, dass die ja das aus einem bestimmten Antrieb heraus machen, ne? Und ganz oft ist eben dieser Antreiber, was Gutes in die Welt zu bringen, anderen helfen zu können, ne? Da ist auch schon wieder so diese Verantwortungsübernahme, so eher diese, wenn wir in dem Dramadreieck denken, eher so in diese Retterposition zu gehen. Die haben oft einen hohen Retteranteil auch. Und da ist auch teilweise, wie ich das erlebe, eine Bedürftigkeit dahinter, ne? Also eben auch selbst gesehen und geliebt zu werden. Das würde ein bisschen dieser Freiheit und Unabhängigkeit, ne, die du, das ist ja Next Level, würde ich mal sagen, ne? Würde ein bisschen entgegenstehen, ne? Weil da ist eine eigene Struktur dahinter, die das möglicherweise nicht unbedingt ermöglicht.
Ganz genau, weil sie eigene Bedürfnisse verfolgt, eigene Interessen. Die laufen aber eher so subkutan mit.
Die sind nicht bewusst, die laufen im Untergrund so ein bisschen mit. Und das ist auch nachvollziehbar, ne, wenn man sich, die Geschichte vieler Menschen, ne, da können wir uns wahrscheinlich mit einbeziehen, Familiengeschichten und so weiter anschaut, dann gibt es möglicherweise auch Geschichten, wo es auch Defizite zu prägenden Zeiten gab, die wir versuchen im Erwachsenen-Dasein in irgendeiner Weise aufzuholen. Ne? Und wenn man sich die, wie du so schön sagst, nicht explizit hervorholt, dann arbeitet, ne, der implizite Teil immer daran, das noch zu bekommen. Ja.
Ja. Und man könnte das, finde ich, schon so formulieren, ne, dass für mich klingt das, also ich finde das extrem berührend, wo wir da gerade gelandet sind und habe gerade auch jetzt unsere Coaching-Weiterbildung, ne, oder dieses Thema Beratung auch weiterzugeben an Menschen, dass die Reflexion, also die Reflexion über dieses Themengebiet, ja, welche eigenen Bedürfnisse bringe ich in Beratung am Ende des Tages mit rein? Das ist nicht schlimm, ne, dass wir sind Menschen, wir haben unsere Bedürftigkeiten, aber ich glaube, es ist wichtig, ne, kommt mir gerade so, dass wir darüber reflektieren und immer wieder da den Fokus auch drauf setzen. Laufen wir an einer bestimmten Stelle Gefahr, eigentlich eher unseren eigenen Bedürfnissen nachzukommen? Und an welcher Stelle passiert das und wo fühlen wir uns eingeladen dann?
Ich glaube, das dürfte die größte Herausforderung von unserer Berufsgruppe sein. Da mit stetigen Supervisionen, Selbsterfahrungen, Selbstreflexionen auch zu arbeiten, weil die Gefahr ist schon groß, da in sowas abzurutschen, ne? Und das aber auch als höchst professionell vielleicht auch noch wahrzunehmen, weil steckt ja eine total positive Absicht dahinter, die aber nicht immer hilfreich ist. Ja.
Ich bin echt beeindruckt, Nadine, wirklich. Also ich habe mir schon gedacht, dass dieses Format uns gut in Motion bringt. aber wo wir jetzt
und so gelandet, in Emotion.
Ja, in Emotion auch, du, ja. Aber dass es jetzt da rauskommt und so einen Weg genommen hat, finde ich jetzt schon echt berührend, muss ich wirklich sagen.
Ja, und das ist auch, also ich finde, es ist auch für einen selber. Das kann ja nur eine Selbstverpflichtung sein, ja, sich da immer wieder zu prüfen und immer wieder für sich auch was Gutes zu tun, sozusagen, um in eine gute innere Haltung zu kommen, das eine von dem anderen unterscheiden zu können, ne, die eigene Bedürftigkeit auch klar zu haben, zum Beispiel, ja. Und das finde ich ist schon nochmal was, das könnten wir in den Takeaways nochmal benennen, oder?
Ja, schreib dir das mal auf.
Mach ich.
Ich ziehe noch eine Ebene ein, aber jetzt im Grunde genommen jetzt eher schon wieder Meta, nämlich in Bezug auf die Methode, weil interessant, ne? Ich habe dich eingeladen, einen wichtigen Wert zu formulieren, und wo man natürlich auch sagen kann, ja klar, Menschlichkeit, ne? Super und toll. Und dann habe ich dich eingeladen, uns eingeladen, den Wert auf den Kopf zu stellen und zu gucken, wohin er uns führt. Und jetzt wird plötzlich deutlich, dass es tatsächlich eine andere Seite der Medaille geben könnte in der Beratung, die nicht unmenschlich ist, ne? Nicht unmenschlich, aber doch irgendwie ein bisschen auf einer anderen Seite liegt, ne? Wie so der Schulz von Thun würde jetzt Geschwisterwert sagen, im Polaritätenmanagement würde man sagen, ne? Es ist einfach eine Wahrheit, die auch existiert, die andere aber nicht schmälert, ne? Klarheit schmälert nicht Menschlichkeit, nur es ist eine andere Qualität. Ne? Es ist Schonungslosigkeit, Zumutung. Es muss nicht unmenschlich sein, aber es ist eine andere Qualität drin. Und ich komme immer wieder zurück zu diesem Gedanken des Polaritätenmanagements. Weil auch da, ich glaube, wir laufen Gefahr, auch wir haben unsere Werte, wir haben unsere Bezugssysteme innerlich und dagegen ist nichts zu sagen. Die brauchen wir ja auch. Nur wenn wir dabei übersehen, dass es zu diesen Werten eben Werte gibt, die ein Stückchen, ja, Geschwisterwerte sind, die auf der anderen Seite liegen und uns der Freiheit berauben, auch auf die andere Seite gehen zu können, glaube ich, springen wir zu kurz, ne? Und dieses Thema des Polaritätenmanagements, das fängt für mich an, auch für die Überlegungen, was ist denn eigentlich eine gute Beratung, immer mehr zu sortieren. Ja? Und ich finde, wir sind so elegant dabei gelandet, weil auch du hast ja einen für dich wichtigen Wert reingebracht, der nicht geschmälert ist durch unsere Erkundung, aber der, ich würde sagen, auf eine gute Weise ergänzt ist jetzt.
Ja, so würde ich es auch sehen. Wobei ich jetzt gerade so dieses innere Bild hatte, ne, von Polarität, die so gegenüberstehen und ja, irgendwie dann so ein Kontinuum bilden. Und dieses innere Bild hätte ich jetzt aber bei so einer Haltung wie, oder einem Wert wie Menschlichkeit, da würde sich ein anderes inneres Bild aufbauen, ne? Da würde ich denken, ich bleibe bei meinem Grundwert Menschlichkeit, ne? Das ist, bleibt weiterhin die Basis. Aber wenn man in die Differenzierungen, in den Aufbau geht, sozusagen, ne, also die Zumutung und auch die Schonungslosigkeit funktioniert aus meiner Sicht nur auf der Basis von Menschlichkeit. Wenn wir die wegstreichen würden, dann wären wir in einem Bereich, der für mich nicht adäquat wäre in der Beratung, ne? Ja. Also ich glaube, da bin ich total bei dir. Es verfeinert es, es macht es noch wertiger, die Beratung, aber es geht nicht ohne diese Basis, ne, ohne diese Grundhaltung, ne, dann sonst verschiebt sich's wieder komplett. Und deswegen sehe ich nicht dieses Kontinuum, ne, von rechts nach links, sondern ich sehe eher so, was ist der Boden, auf dem wir uns bewegen, ne, und auf dem wir uns dann aber gut miteinander bewegen können, ne, da können wir diesen Tanz machen von Schonungslosigkeit, weil wir aber wissen, wir sind hier auf einer gemeinsamen Insel von Menschlichkeit, ne, du kannst dich darauf verlassen, ne, dass meine Grundhaltung, ne, in diesem Rahmen sich bewegt. Ne, das finde ich ist nochmal wichtig. Das eine ist nicht zu ersetzen durch das andere.
Spannend. Ja. Ich stelle auch noch was dazu, was mir gerade klar wird. Und man kann sagen, dass wir auch gerade den Wert der Menschlichkeit mal ein bisschen genauer abgeklopft haben. Weil man könnte irrigerweise, ne, also das ist ja die Gefahr, die auch ein bisschen deutlich geworden ist, ne, wir haben einen bestimmten Wert, Menschlichkeit, okay, wunderbar, können wir uns darauf einigen. Und jetzt verbinden wir innerlich mit Menschlichkeit eben möglicherweise ganz unbewusste Zuschreibungen wie vorsichtig zu sein und zurückhaltend und eher gucken, dass man höflich bleibt und so weiter. Ja, und diese Zuschreibungen sind aber, wie wir ja gerade gesehen haben, an bestimmten Stellen hilfreich, aber an bestimmten Stellen eben gar nicht mehr, weil sie uns unserer Freiheit berauben. Also gehört auch in dieses, finde ich jetzt in unsere Forschungsreise, gehört auch die Differenzierung des Wertes mit dazu.
Ja, absolut. Und das hatte ich ja eben auch kurz gesagt, vielleicht sollte ich dazu noch ein bisschen was sagen, weil natürlich meine Vorstellung von Menschlichkeit vielleicht völlig anders ist als die von vielen anderen, ne? Von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das könnte man als erstes, finde ich, müsste man das jeweils prüfen. Ne? Was verstehe ich darunter? Was sind meine meine Netzwerke dazu. Ne?
Ja. Nadine, cool. Also das war mein Überraschungsbuch heute.
Mir ist ein bisschen heiß geworden eben, ne?
Weil du so Experimente auf der Stirn.
Ja, ja, wenn du so Experimente machst, bin ich immer kurz ein bisschen in der Beachtstellung.
Alles klar, so soll es sein.
Ja, ja, schon klar. Warte ab.
Selten so gedacht.
Wir haben ja hier diese schöne Rubrik eben selten so gedacht, um immer wieder mal auch unser Denken, unsere Wahrnehmung auch ein bisschen herauszufordern. Und jetzt fordere ich deine heraus, Nadine, stellvertretend für unsere Zuhörerinnen. Nasruddin, der war ja vorhin schon hier am Start, der ist unter anderem, ne, außer dass er gute Tipps beim Hühnerfüttern gibt, ist er auch ein bekannter Schmuggler. eines Tages kommt er auf seinem Esel mit zwei Ballen Stroh an den Grenzübergang an. Kennst du schon? Nee? Super. Dann kommt ein hochrangiger Wachmann und erkennt ihn und alarmiert sofort die anderen Wachen, weil Nasruddin hat einen Ruf als Schmuggler auch. Ja. Dann untersuchen sie ihn und seinen Esel und den Stroh akribisch. Aber sie finden nichts, ja, und müssen ihn des Weges ziehen lassen. Und diese Geschichte wiederholt sich Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Die sind sich eigentlich total sicher. Der Nasruddin, der schmuggelt da was. Aber sie müssen ihn jedes Mal ziehen lassen, weil sie nichts finden. Nach vielen Jahren, Jahrzehnten, geht der Nasruddin in den Ruhestand. Ist inzwischen ein wohlhabender Mann.
Natürlich.
Ja, ganz klar. Auch der hochrangige Wachmann geht in den Ruhestand und quält sich aber seitdem mit der Frage, verdammt nochmal, was hat der Nasruddin geschmuggelt? Dann macht er sich auf den Weg in Nasruddins Heimatstadt und trifft ihn, so will die Geschichte, in einem Café. Dann setzt er sich zu ihm und sagt, Mensch, schau mal, wir beide sind jetzt alte Männer, ich bin im Ruhestand, ich kann dir nichts mehr anhaben, du bist ein freier Mann, kein Problem, aber ich kann nicht in Frieden sterben, wenn ich nicht weiß, was du all diese Jahre geschmuggelt hast. Jedes Mal haben wir dich, deinen Esel und das Stroh durchsucht und nie etwas gefunden. Also erlaube mir, in Frieden von diesem Planeten zu gehen, und verrate mir, was du um Himmels Willen geschmuggelt hast. Und der Nasruddin schaut dem alten Wachmann tief in die Augen, lächelt und antwortet.
Ich weiß es, glaube ich.
Oh, aber du verrätst es jetzt nicht.
Nee, ich verrate es
nicht. Du stellst dich auf stumm. Das Interessante ist, das wird oft als Witz erzählt. Ne? Mhm. Diese Geschichte wird oft als Witz erzählt. Und wir lassen da aber jetzt die Pointe weg. Und dadurch ist es ein Rätsel.
Ja.
Das ist interessant. Das ist ein, da gibt's nämlich, ach, ich habe da ja geforscht, sage ich dir. Es gibt einen inneren Zusammenhang, einen total interessanten inneren Zusammenhang zwischen Rätseln und Witzen. Weil in beiden wird unsere Wahrnehmung von einem Moment auf den anderen vollkommen, sozusagen unsere Perspektiven, werden oft mit einem Wort vollkommen durcheinander geschüttelt. Und ich würde unseren Zuhörerinnen und Zuhörer gerne die Gelegenheit geben, sich ein bisschen schütteln zu lassen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was hat Nasruddin all die Jahre geschmuggelt?
Oder was hat der Wächter übersehen?
Aha. Mhm. Okay. Mhm. Nadine, ich werde dich beim nächsten Mal in der nächsten Folge ganz sicher danach fragen, was deine Hypothesen sind.
Also es könnte natürlich sein, dass wir jetzt wieder sowas von super sicher bin und du dich kaputt lachst, aber es ist
egal. Ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe.
Gut, ich weiß es aber noch beim nächsten Mal.
Ja, ich frag dich danach. Kannst du Gift drauf nehmen?
Beratung on the fly.
Zweite Überraschungsfrage. Jetzt bist du dran.
Ich bin dran.
Ja, und ich versuche mich zu entspannen.
Genau. Also ich bin jetzt nicht so methodisch unterwegs, sondern wir könnten nochmal so eine Einheit machen. Ich nutze die Gunst der Stunde und lass mich jetzt von dir coachen. Mhm. Und komme mit einer Fragestellung, die mich gerade beschäftigt, weil ich sie jetzt in mehreren, könnte man sagen, Beratungssituationen, aber auch ja, in der eigenen Rolle in meinem Unternehmen jetzt gerade erlebt habe. Und vielleicht kannst du mich da ein bisschen unterstützen.
Wäre das was? Das klingt interessant.
Ich muss mal ein bisschen den Spannungsbogen jetzt hier aufmachen. So.
Ja.
Also, so der Titel wäre möglicherweise, wie lässt sich gerade in der Entscheidungsfindung diese Rolle als Unternehmer, Unternehmerin oder auch Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Führungskraft, Führungsperson gut kombinieren mit unserer Haltung in der Beratung oder im Coaching? Gib mal so Beispiele.
Ja.
Also ich jetzt selbst habe jetzt gerade eine Situation, wo ich mich von einem Mitarbeiter getrennt habe. Einfach weil die Aufgabenbereiche sich verändert haben und ich gemerkt habe, ne, inhaltlich passt es nicht mehr. Der Mensch ist ein ganz wichtiger Mensch gewesen in den letzten Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben und mag ihn auch sehr. Und also das hat irgendwie so ein Dilemma für mich ausgemacht. Was mache ich denn jetzt? Ne? Kann man jetzt einfach sich von jemandem trennen, obwohl ich ja sehr lange auch schon im Bereich Trennungsmanagement berate. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch mehrere Projekte, wo tatsächlich immer so diese übergeordnete Frage steht, was ist für das Unternehmen gut und was glaube ich, wohin sich die Menschen entwickeln können, so, ne? Und ich finde, das ist schon eine Herausforderung. Ich hatte gerade heute auch wieder bei einem Kunden, war so die Frage, ja, glauben Sie denn daran, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie noch in so eine gute Zusammenarbeit kommen, dass wir unser Ziel hier in der Organisation erreichen? Und ich finde, das ist schon ein Drahtseilakt. Also das ist, ne, das macht mich manchmal so, es gibt da einfach zwei unterschiedliche Perspektiven drauf, ne? Nämlich aus Unternehmersicht und aus vielleicht Coach-Sicht.
Ja.
Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn du entweder noch Lust hast, mir Fragen dazu zu stellen oder auch Hypothesen und Gedanken zu teilen, was immer bei dir gerade auftaucht.
Mach ich gerne. Bei einer Stelle, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt oder eher interessiert, weil du jetzt gerade sagst, aus Coach-Sicht hast du jetzt am Schluss reingebracht. Also diese Spannung, die auftaucht zwischen Unternehmer, Unternehmerin sein oder Geschäftsführerin und der Coach-Sicht. Was verbindest du mit der Coach-Sicht?
Also da gehe ich grundsätzlich schon davon aus, dass Menschen immer das Potenzial haben, ne, für Weiterentwicklung, für Wachstum, für möglicherweise auch für Veränderung im Rahmen des Kontextes. Ne, das ist klar, wir verhalten uns nicht kontextunabhängig. Gleichzeitig gehe ich da sehr stark in so eine ressourcenorientierte Haltung. Ne? Da sehe ich nicht sofort so Begrenzungen. Ne? Also der liefert nicht, der ist weg. Ne? Sondern da denke ich mir, okay, lasst uns erst mal gucken, wie ist der Kontext, wie sind die Rahmenbedingungen, ist der, kann der da überhaupt in seine Performance kommen oder ne, was braucht er noch, damit da sich was entwickeln kann. Ne? Das ist da eher so meine Sicht. Und wenn ich aber als Unternehmerin oder als Geschäftsführerin auf was gucke, dann frage ich natürlich, was können wir uns leisten, was muss dabei rumkommen, was sind die Ziele, welche Leistung brauche ich von wem, an welcher Stelle was. Und diese Fragen höre ich natürlich auch von meinen Kunden. Ne? Die sagen natürlich auch, also hallo, ne, wir müssen Gas geben, los. Wir müssen die Ziele erreichen, ganz genau. Ja. Ne? Und das... Also ich merke, dass mich das oft in so einen inneren, ne, Zwiespalt bringt und ich mal mehr auf die eine, mehr auf die andere Seite tendiere und dass diese Frage auch immer häufiger von meinen Kunden kommt. Ne? Was ist denn da noch möglich? Ne? Frau Nierens, was geht denn da noch? Haben Sie die Vorstellung mit, keine Ahnung, Coaching oder Supervision, kommen wir jetzt hier noch weiter? Ne?
Ah, interessant. Weil jetzt blendest du ja nochmal einen Kontext ein, dass es nicht nur so eine theoretische Frage für dich ist, sondern dass du als Beraterin offenbar von Leuten manchmal eingeladen wirst, da Position zu beziehen.
Mhm.
Aber ich habe so verstanden, dass eben genau da für dich dann auch eine Zwickmühle entstehen kann, unter anderem, dass du eine Anfrage kriegst, Mensch, wie positioniere ich mich da jetzt denn? Weil dich eine Führungskraft, die dich beauftragt, nach einer Haltung vielleicht einem bestimmten Mitarbeiter, einer bestimmten Mitarbeiterin oder einem Team gegenüber gefragt hat. Mhm. Ist das so?
Also ist so und könnte aber auch, ne, wenn ich jetzt meinen Fall in meiner eigenen Organisation angucke, die Frage stelle ich mir schon auch selber, ne? Was kann ich noch bieten, damit sich in eine, ja. Ne? Also da muss ich mich auch mir selber gegenüber positionieren. Ja, also ja, es ja. ist nicht nur im Kundenkontakt. Ne? Eigentlich sind wir schon wieder so ein bisschen bei diesem Polaritäten-Thema, was wir vorhin hatten. Ne?
Unter anderem, ja.
Ja.
Ja. Mhm. Ich greife das auch gerne noch auf, Nadine. Ich finde allerdings auch eine andere Frage sehr interessant, weil du bringst aus meiner Sicht gerade zwei Kontexte in Berührung miteinander, die aber ganz unterschiedliche Rollen von dir beinhalten. Mhm. Und hast aber auch schon durch die Art und Weise, wie du erzählt hast, so ein bisschen diese beiden Rollen ineinander fließen lassen. Das ist ja auch nicht schlimm, aber mir fällt es halt auf. Und ich frage mich, was es für einen Unterschied machen würde, wenn man diese Rollen ein bisschen getrennt hält. Nämlich, dass du in der einen Rolle bei deinem Kunden bist du eine Beraterin, eine Organisationsentwicklerin, ich weiß nicht, wie genau da der Auftrag lautet, vermutlich geht es in diese Richtung OE. Und in der anderen Rolle bist du aus meiner Sicht in einer ganz anderen, also da hast du einen ganz anderen Hut auf. Da bist du nämlich Geschäftsführerin deines eigenen Ladens. Und diese Rollen implizieren aus meiner Sicht, die verlangen unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Vorgehensweisen von dir. Mhm. Und wenn ich dir das jetzt mal so zur Verfügung stelle, mal angenommen, diese Rollenklarheit wäre ein Teil sozusagen der Antwort auf dein Suchen in diesem Bereich. Was könnte das für einen Unterschied machen?
Also ich glaube, es würde es schon ein Stück weit eindeutiger machen. Ne? Also es würde ein bisschen erleichtern für mich. Gleichzeitig habe ich noch so einen Knoten im Kopf, nämlich wenn ich jetzt unabhängig von, sagen wir mal, der Wirtschaftlichkeit einer Organisation, nämlich ne, der Zweck dieser Organisation, die müssen irgendwie was verkaufen oder müssen irgendwie eine Dienstleistung erbringen, damit sie auch bestehen können. Wenn ich das ganz außer Acht lasse und einfach sagen, Menschen können sich unendlich weiterentwickeln, ja, dann finde ich, handle ich nicht kontextvalide irgendwie. Ne, also, weißt du, was ich meine? Ich muss ja schon beachten, ich frage dann zum Beispiel meinen Kunden, was ist denn das, was sie brauchen von diesen Mitarbeitern? Ne? Also, was müsste jetzt hier passieren, dass sie sagen, ja, die tragen noch zu unserem Ziel hier bei, ne? Die liefern was sie liefern wollen in ihrer Rolle, ne? Die sie irgendwann mal beschrieben haben. Und das ist schon ein Stück weit unabhängig von dem, wo ich glaube oder wo ich oft eine Perspektive habe, da geht noch was. Ne? Manchmal hat die Organisation zum Beispiel nicht mehr die Zeit, dass die Menschen sich dahin entwickeln können, mhm. weil sie einfach wirtschaftlich gesehen am Limit stehen zum mhm. Beispiel. Mhm. Oder sie könnten eben diesen Invest nicht leisten. Ne? Es hängen noch andere Menschen mhm. da dran an dieser Situation. Ne? Mhm. Das heißt, ich werde schon immer wieder auch eingeladen und das kenne ich ja einfach, weil ich eben auch diese Rolle inne habe, ne, dass man auch eben aus unternehmerischer Sicht auf die Dinge gucken muss und dass das eine Kontextvariable ist, die ich auch in der Beraterperspektive nicht komplett außen vor lassen kann. Ne? Das ist eben der Rahmen, in dem wir uns es hat Auswirkungen, sagen wir mal so. Es hat
Auswirkungen. Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, genau da liegt, finde ich, die Feinheit. So, wenn ich jetzt deine Geschichte von deiner eigenen Firma und dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, von der du dich da getrennt hast, nehme, dann würde ich sagen, Nadine ist in ihrer Rolle als Geschäftsführerin, also als oberste Führungskraft in ihrer eigenen Unternehmung unterwegs. So. In dieser Rolle hast du aus meiner Sicht, und das setzt dich ja auch unter Spannung, und das ist das, was viele Führungskräfte unter Spannung setzt, hast du die ganze Zeit, man könnte sagen, also im Bereich Führung könnte man sagen, eine Führungskraft hat eigentlich die ganze Zeit vier Ebenen zu bespielen. Also mhm. man könnte in einem bestimmten Modell, und ich finde es auch sehr plausibel und ziemlich vollständig, ganzheitlich, könnte man vier Ebenen unterscheiden, was Führung ausmacht. Die wichtigste, die Basisebene ist die der Selbstführung. Das mhm. haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal berührt. Wir tragen sozusagen unser Mess oder unsere unaufgeräumten Dinge. Wir hatten es vorhin erst bei der Überraschungsfrage andersrum. Unsere blinden Flecken und so weiter. Wir tragen das in unsere Organisationen mit rein. Also ist eine zentrale, ne, unsere Hektik, unseren Stress, unsere unsere fehlende Fähigkeit, uns selbst zu regulieren. Wir tragen das einfach in die Organisation rein. Also Selbstführung als wichtige Basis. Dann kommt danach die bilaterale Mitarbeiterführung. Ne, das sind die Gespräche, die man Mitarbeitergespräche führt, zu zweit, unter vier Augen und so weiter. Dann hat man natürlich das ganze Thema der Gruppenführung, also der Teamführung. Ne, wenn du dir ein Team zugeordnet ist in deiner Rolle als Führungskraft, bei dir ist es ja das Gesamtteam immer, weil du die Geschäftsführerin bist. Und ich glaube, ihr habt jetzt keine zweite, dritte Führungsebene, ne, sondern es läuft sozusagen über dich. Und jetzt kommt eben genau noch das Thema der Organisationsführung. Mhm. Ja, und das, was du beschreibst, ist die Spannung, weil es unter Umständen laufen die Ziele der Organisation oder das, was für die Organisation gut ist, nicht zusammen mit dem, was für den einzelnen Menschen gut ist, ne, für den Mitarbeiter. Manchmal vielleicht sogar nicht mal für dich. Das wäre auch interessant. Aber zumindest kann es sein, ne, du hast als Chefin, sagst du, Mensch, der Auftrag, das passt mir inhaltlich, das hat nimmer die Qualität, die ich mir von meiner Organisation wünsche. Mhm. Der Mitarbeiter kann die nimmer erfüllen und es hat sich herausgestellt, der will das auch vielleicht gar nicht, der hat ganz andere Werte und so weiter. Und du entscheidest dann schmerzhaft für den Mitarbeiter, aber im Sinne der Ziele der Organisation, absolut nachvollziehbar, entscheidest du dich für die Organisation, tut aber an der anderen Stelle weh. Mhm. Und diese Spannung ist, glaube ich, die ist auf Dauer gestellt, weil du als Führungskraft sozusagen die Aufgabe hast, immer alle Ebenen im Blick zu behalten. Und Mitarbeiter haben natürlich die Tendenz, ist ja auch verständlich, ne, die Jacke ist näher wie die Hose, eher ihre eigenen Interessen zu wahren. Und viele verlieren, natürlich auch nicht vollständig, aber manchmal verlieren Menschen natürlich auch die übergeordneten Ziele der Organisation aus den Augen. Aber das ist aus meiner Sicht ganz klar Aufgabe von Führung, bringt aber Spannung mit sich, die nie ganz weg sein wird vermutlich. So ist ein Aspekt, wie ich drauf gucke, auf das, was du beschreibst.
Da bin ich total bei dir, ne? Also dieses Spannungsfeld auch bewusst zu haben und möglicherweise auch innerhalb dieses Spannungsfeldes Transparenz herzustellen aus den jeweiligen Perspektiven, aus denen man auf die Dinge guckt, und dann eben auch handlungsfähig zu sein, nämlich dann dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Also wenn wir so, ich erinnere mich an dieses Dreieck in der Positive Leadership, in dem Modell, da heißt es ja, Mitarbeiter führen wir über Kommunikation und Unternehmen führen wir über Entscheidungen. Also das heißt, ja, ich muss auf der einen Seite die Dinge transparent machen, die Perspektiven oder auch die übergeordneten Ziele kommunizieren und gleichzeitig dann aber auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auch im Sinne des Unternehmens.
Mhm. Ja, und ein weiterer Aspekt, auf den ich vorhin so ein bisschen mit dieser Rollenklarheit eingehen wollte, können wir auch vielleicht nochmal gemeinsam forschen. Mhm. Interessant, finde ich. Weil jetzt könnte man sagen, du bist, wenn du in eine Organisation reingehst, als Beraterin gerufen wirst, bist du keine Führungskraft. Du bist du bist gemietet sozusagen. Deine Kompetenz, deine Prozesskompetenz, aber auch natürlich dein Managementwissen wird ja gemietet von Führungskräften im Dienst der Organisation. Aber du bist nicht Teil des Systems. Du bist sozusagen nur, das merkst du ja auch, ne, wenn ein Kunde dann unzufrieden ist, dann stößt er dich ab und holt einen neuen Berater rein, eine neue Beraterin. Dann merkt man, wie wenig man zu dem System eigentlich dazugehört. Selbst bei jahrelanger guter Auftragslage kann es sein, von einem Moment auf den anderen macht's Badge und man ist draußen. Ne? Man hat halt keinen Vertrag, ne, der einem das irgendwie sicherstellt. Jetzt kommt es ja zu einer ganz interessanten Konstellation, weil man könnte sagen, dass eine Führungskraft, indem sie dich fragt, Mensch, Frau Nierens, wie ist denn Ihre Einschätzung in Bezug auf den Mitarbeiter? Ist der noch in der Lage, die Organisationsziele zu verfolgen? Kommt es zu einem Antrag? Ich weiß nicht, ob ich den seriös finden soll, aber das würde ich mit dir gerne irgendwie bewegen. Eine Art von Führungsverantwortung an dich als Beraterin irgendwie zu übertragen. Und ich frage mich gerade, Mensch, wie geht man mit solchen Anträgen um? Also, ne, weil man wird irgendwie zu einer Einschätzung eingeladen, die aus meiner Sicht eigentlich eine Führungsaufgabe ist. Und jetzt kommt eine Führungskraft um die Ecke und sagt, Mensch, ich bräuchte aber da Ihre Unterstützung.
Genau, also ich glaube, das ist eh immer dünnes Eis, sich da auf Aussagen dann zu beschränken. Ne? Das umgehe ich, indem ich eben dann ganz viele Fragen stelle, damit diejenigen sozusagen selber zu ihrer Antwort kommen. Ne? Also da bin ich total bei dir. Das ist ja eine Verlagerung von Verantwortung. Ne? Und ich bin ja kein stellvertretender Geschäftsführer in der jeweiligen Organisation, sondern, wie du so richtig sagst, die Beraterin, ne? Die vielleicht versucht, nochmal die verschiedenen Perspektiven ja, zu beleuchten und aber eben durch entsprechende Fragen diejenigen dann auch zu ihrer eigenen Entscheidung zu bringen. Das ist mir sehr klar, ne, dass wir uns da, also das können die gerne fragen, aber ob sie dazu eine Antwort kriegen, ist eine andere Baustelle. Ja. Da bleibe ich, ich denke, du kennst es auch, ne, wenn dann so eine Frage um die Ecke kommt, dann hat man schon so einen somatischen Marker, der sagt, auf gar keinen Fall antworten. Ja, ganz dünnes Eis.
Hoffentlich, ja.
Ja, genau. Ne? Und dann gehe ich halt so konsequent in so eine fragende Haltung. Ne? Also mal angenommen, sie würden so. Was ist ihr bisherige Sicht auf die Dinge? Ne? Wer ist davon noch betroffen? Wer sieht es möglicherweise anders und so weiter? Also diese klassischen systemischen Fragen möglicherweise auch. Ne? Ich glaube, habe die Frage heute auch nochmal mit eingebracht, weil es ja trotz, ich bin jetzt ja auch langjährig in beiden Rollen unterwegs, weil es dieses Spannungsfeld doch immer wieder herausfordernd ist. Und ich würde fast sogar sagen, es gab Phasen in meiner Berufstätigkeit, wo ich eben ganz gegensätzlich der systemischen Grundhaltung nicht allparteilich auf allen Rollen sozusagen gleichwertig irgendwie geachtet, auf alle gleichwertig geachtet habe, ne, sondern wo ich sehr stark in dieser Beraterhaltung war. Ne? Es geht immer noch was und sehr ressourcenorientiert ne?
Ja, ja.
Und in den letzten Jahren auch nochmal dadurch, ja, dass ich vielleicht auch nochmal stärker auch mit Management zusammengearbeitet habe und selber in meiner Organisation ja eine gewisse Entwicklung passiert ist, nochmal stärker diese unternehmerische Sicht auch nachfühlen kann, ne, ist diese Seite schon auch stärker geworden.
Ja.
Aber dieses Spannungsfeld, vielleicht ist das ein gutes Bild, dass das eben nicht weggeht, dass das bleibt. Ne? Und dass es gut ist, das gut anzugucken, ne, und auch auszuhalten, ne, und auch in der jeweiligen Rolle dann auch zu agieren und auch handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, das ist das Essentielle daran. Ne?
Absolut. So, ja. Und da ist dahinter ein zutiefst systemischer Gedanke, ne? Weil du im Grunde genommen, wir sprechen ja im Systemischen von, ja, wer gehört zum System, wer nicht? Das ist eine ganz zentrale Frage. Daran merkt man schon, weil die Frage, wenn die beantwortet ist, ne, da sind Grenzziehungen da. Ne? Da sind ganz deutliche Grenzziehungen da und die sind im Extremfall natürlich auch schmerzhaft. Ne? Du gehörst nicht mehr zum System, du gehörst aber jetzt dazu. Ne? Also Zugehörigkeit, all diese Themen werden berührt. Und jetzt hast du als Geschäftsführerin, als Führungskraft deiner Organisation die Aufgabe, nicht nur sozusagen eure interne also die interne Organisation im Auge zu behalten, wo du dazu gehörst, deine Mitarbeiter im Einzelnen als Gruppe, sondern deine Aufgabe und deine Pflicht ist es sogar, externe Umwelten, die hochrelevant sozusagen für den Fortbestand eurer Organisation sind, auch im Auge zu behalten. Und hast diese Kräfte, die da auf die Organisation einwirken, die ganze Zeit auszubalancieren. Und dass das anstrengend ist und zum Teil fordernd und dich zum Teil vor Spannungen, ne, und vor Zwickmühlen stellt. Ich würde, also da kann ich nur nochmal formulieren, weil wir es mit Systemen zu tun haben und mit den Schnittstellen an den Systemen, an diesen Umwelten, und weil deine Aufgabe als Führungskraft ist, die gut auszubalancieren, ist diese Spannung auf Dauer gestellt. Die lässt sich sozusagen nie ausräumen, sondern es geht eher darum, diese Spannung zu navigieren.
Ja, und auch gleichzeitig so die eigene Identität immer wieder zu prüfen. Ne? Also ich glaube, ich eine sehr ausgeprägte Identität als Beraterin, ne? Und diese Unternehmerin, die habe ich immer so mit. Also die war einfach immer so dabei, aber die hat jetzt auch nicht so den Riesenstellenwert in meiner Identität. Ne? Und gleichzeitig, denke ich heute, es macht Sinn, der auch eine gute Position zu geben und auch in meinen Kundenkontakten oder auch für meinen Kunden, ne,
ja.
Dass sie genau ja dieses Kontinuum auch aufrechterhalten.
Ganz genau. Also, ja. Toll. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ne, wir sind wieder wirklich, ne, wir sind wieder bei diesem elementaren Konzept gelandet, Polaritätenmanagement, weil auch da verbirgt sich diese Polarität wieder dahinter. Die Fähigkeit zu haben, extrem menschlich verbunden mit den, also mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu sein, empathisch und gleichzeitig, ne, im Extremfall die Klarheit zu haben und die Einschätzung zu haben, wir kommen hier an dieser inhaltlichen Stelle nicht mehr weiter. Ne? Und die Idee, dass Menschen unendliches Entwicklungspotenzial haben, ist natürlich auch total übersteigert. Ja, weil ich bekam vorhin das Beispiel, ich werde in diesem Leben nicht mehr den Mount Everest besteigen. Das würde vollkommen meine Kapazitäten übersteigen. Ja? Und in dem Fall sind wir doch völlig einig. Ne? Oder ich werde kein Arnold Schwarzenegger mehr. Das ist einfach nicht sozusagen, das ist nicht in meiner Reichweite. Also ist es in Ordnung, wenn Menschen nicht unbegrenztes Potenzial haben, was manchmal dazu führen kann, dass man es ihnen auch sagen muss.
Ja, und mir kommt jetzt auch wieder dieser Begriff der Zumutbarkeit, ne? Also inwieweit man auch, gerade wenn man in der Managementrolle ist, inwieweit man eben auch ja mutig ist, ja, und die Dinge auch zumutet, ne? In der guten Haltung, ne? Da bin ich wieder dabei, ne? Was ist die Basis, auf der Entscheidungen getroffen werden können und wie das in der guten Haltung, in der guten Kommunikation auch dann umgesetzt werden kann.
Ja, und ich glaube, also ich kann das auch mitfühlen, ne? Ich spüre das förmlich, wenn du so davon berichtest, weil Führung dann an bestimmten Stellen eben, nehmen wir einfach das Thema Personalauswahl, ne? Personaleinstellung, das ist an der Grenze eines Systems, diese Aktivität, und jetzt entscheidet jemand, in dem Fall du, gehört dieser Mensch mit zu dem System dazu? Oder sagen wir nein, er ist nicht mehr zugehörig? Ja? Und das ist eine ganz harte Grenze auch. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, ne, diese Grenze auch zu ziehen. Und dass das emotional Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was manche Leute sagen, dass Führung auch Schmerzensgeld bezahlt bekommt.
Total.
Für die Tätigkeit von Führung. Weil das tut auch weh oder kann weh tun.
Genau, es geht an existenzielle Themen heran, ne? Und ich erlebe das jetzt in unserer Organisation zum Beispiel so, dass viele meiner Beraterinnen und Berater sagen, naja, eine unserer Säulen ist eigentlich, dass wir hier so eine Heimat haben. Und wenn die das so beschreiben, weißt du, dann ist es natürlich nochmal schwieriger, ja, ne, jemand der Heimat zu verweisen, sozusagen.
Ganz genau. Ne? Und jetzt kommt, Nadine, also ich finde, es wird immer tiefer und reichhaltiger, aber jetzt könnte man sagen, dass schon alleine diese Beschreibung, obwohl ich genau weiß, was du meinst, und ich gönn's jedem, ne, so dieses Gefühl zu haben, aber wenn man es genau drauf guckt, ist es eben eine Illusion. Weil Heimat könnte man jetzt eben mit so familiären Dingen verbinden, ja, so familiär, weil das, der Interessante ist, der Unterschied zwischen Familien und Organisationen, der ist ja riesig, weil eine familiäre Zugehörigkeit, die kannst du niemandem absprechen. Du kannst zwar zu jemandem sagen, ich will keinen Kontakt mehr mit dir, ne, zu deinem Sohn oder zu deinem Partner oder whatever oder zu deiner Mama, egal, aber du kannst ihn per Definition nicht des Systems entheben. Du kannst nur den Kontakt vermeiden. Aber in einer Organisation ist es eben möglich. Und genau aus dem Grund, weil es keine Familie ist, kann eine Organisation im tiefsten Sinne des Wortes keine Heimat sein. Auch wenn ich weiß, ne, es wird oft davon geredet, oh, unser Team ist wie eine Familie für mich. Ich halte es für gefährlich, weil da stecken Implikationen drin, die eine Organisation nicht bedienen kann und auch nicht bedienen können sollte, weil sie einen ganz anderen Zweck hat wie eine Familie.
Ja, das sind auch wieder die Fürs und die Widers, ne? Die beiden Seiten der Medaille,
Hammer.
Die man hat. Ne?
Deine unschuldige Frage hier, du.
Ja, da kommt man einfach mal so um die Ecke und zack, ist man mittendrin. Vielen
Hast
Dank.
Hast du mich auch voll erwischt,
du. Toll. Du mich auch.
Schön, echt, macht Spaß mit dir.
In eigener Sache.
Wir haben ja hier so eine tolle Coaching-Weiterbildung am Start. Im Moment läuft die ja noch und wir sind schon wieder dabei, die nächste so ein bisschen zu planen und vorzubereiten. Total schön. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, wir bieten ja so alle paar Monate, kannst du vielleicht auch gleich mehr dazu sagen, wir bieten ja sogenannte Live-Coachings an für potenzielle Interessentinnen, gell, unserer Weiterbildung, wo einmal du, einmal ich und im Wechsel und so weiter richtig konkrete Fälle live coachen und andere können dabei zuschauen. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Format sagen? Und wenn ich Interesse hätte als Zuhörerin, daran teilzunehmen, wie könnte ich
Wie könntest du daran teilnehmen?
Daran kommen. Ne.
Wie kannst du das schnappen? Genau. Ja. Also, genau, der Gedanke ist ja, dass wir sagen, wenn Menschen mit uns zusammenarbeiten, dann ist es fair enough, dass sie uns auch erstmal kennenlernen, dass sie unsere Arbeitsweise kennenlernen. Und deswegen haben wir dieses Format des Live-Coachings jetzt im Angebot seit schon einiger Zeit, ich glaube etwa ein Jahr. Die Idee ist, es ist ein Online-Coaching, so dass sich interessierte Menschen dazu anmelden können. Das ist kostenfrei und unverbindlich. Es gibt am Anfang so ein kleines Intro, dass wir auch vertraulich mit den Themen der Klientin oder des Klienten umgehen. Aber man kann eben sozusagen live dabei sein, wie ein Klientin an dieser Stelle gecoacht wird, ein Anliegen formuliert und dann eben etwa eine Stunde lang an diesem Anliegen gearbeitet wird. Man hat die Möglichkeit, ich glaube, du hast in unseren Shownotes auch immer die Website oder die Hinweise, die Verlinkungen drin. Direkt auf unserer Website, auf der Startseite, kann man sich direkt zu dem Live-Coaching anmelden. Mhm. Und das nächste ist am 19.05. abends um 17.30 Uhr.
Genau, was du durchführen wirst, gell?
Was ich durchführen werde, ja, sehr genau.
Schön. Wunderbar. Also herzliche Einladung auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich da einzuklingen, einfach mal zuzugucken. So läuft ein Live-Coaching, wenn Nadine das macht.
Genau.
Wunderbar.
Takeaways.
Jo, Nadine, wir haben ja auch eine schöne Rubrik hier, wo wir die Themen zusammenfassen. Takeaways. Und du hast ja vorhin schon ein Takeaway, so ein bisschen, glaube ich, eine innere Markierung gemacht. Lass uns doch mal ein paar Gedanken von heute zusammentragen, die aus deiner Sicht, aus meiner Sicht relevant waren.
Ich nehme noch mal diesen Begriff von dir, dieser Polaritäten oder Polaritätenmanagement, ne, auf. Also ich fand es toll, dass du mit dieser provokativen Operationalisierung noch mal diese Differenzierung und wirklich die super wertvollen Ergänzungen in das Thema, ne, Menschlichkeit als Wert in der Beratung reingebracht hast. Und ich glaube, dass also ein Takeaway wäre für mich in jeder Hinsicht, ne, unsere Themen und unsere Arbeitsweisen auf Polaritäten zu prüfen und zu prüfen, wo kommen wir zu wirklich wertvollen Ergänzungen, auch wenn es im ersten Blick so ganz unrealistisch erscheint. Ja.
Ja. Man könnte das auch insofern erweitern, dass auch unsere Klientinnen zu uns kommen und häufig auch, es fällt mir zunehmend auch auf, häufig auch einseitige Wertvorstellungen mitbringen. Und nochmal, dagegen ist nichts zu sagen, wenn Menschen bestimmte Werte vertreten. Die Frage ist, wie günstig ist es, wenn dieser Wert zu einseitig vertreten wird und was gerät dadurch möglicherweise Wichtiges, sehr Zentrales aus dem Blick? Ja, also auch für die Beratung kann das ein ganz entscheidender Suchscheinwerfer sein. Welche Gegenseite in starken Bewertungen blenden unsere Klientinnen aus und wie können wir ihnen helfen, die Option, nur die Möglichkeit, nicht das Muss, ne, sondern die Option der anderen Seite der Medaille auch ins Spiel zu bringen, befördern.
Genau. Und vielleicht an unsere Beraterinnen und Beraterkollegen oder Coachkollegen nochmal so diesen kleinen Appell, immer wieder auch in die Selbstreflexion zu gehen, zu den eigenen Bedürftigkeiten. Ne? Weil wir, glaube ich, heute noch mal sehr intensiv rausgearbeitet haben, dass unsere eigene Professionalität auch sehr davon abhängt, inwieweit wir mit diesen eigenen Bedürftigkeiten auch gut und explizit umgehen können.
Und Sie, genau wie du sagst, und immer wieder, ne, diesen Scheinwerfer anmachen in uns, auch nach Fällen, wie stark sind wir schon in so eine emotionale Abhängigkeit vielleicht gelandet oder in so eine Bedürftigkeit und wie finden wir Wege auch wieder raus, ne, zu dieser, zu diesem immer mehr an Unabhängigkeit. Ja. Ja, mir fallen, ich bring's gerne nochmal rein, weil wir auch Führungskräfte haben, die uns zuhören. Ich bring nochmal diese vier, zack, ich bring nochmal diese vier Ebenen der Führung mit rein, weil ich glaube, dass es ein gutes Raster ist. Ich stelle das im Coaching im Moment immer wieder mal auch Führungskräften, die kommen mit ihren Themen, blende das ein und sage, Mensch, wir haben hier diese vier Ebenen von Führung. Wo sind sie gut unterwegs? Und welche, meine Hypothese eben, dass manche mal die Ebenen auch aus dem Blick geraten. Welche der Ebenen bespielen Sie gerade gut und wo ist vielleicht eine Gefahr, dass Sie die zu stark aus den Augen verlieren? Mhm. Häufig landet man dann zum Beispiel bei dem Thema Selbstführung. Mhm. Viele Führungskräfte sind sehr stark außenorientiert. Teams, Mitarbeiter, ne, helfen wollen, Organisationen, ihrer eigenen oder anderen. Aber was ist mit dem Thema Selbstführung? Und dann kommen interessante Gespräche zustande, ne, weil das zu stark in den Hintergrund gerät. Und, ja, also Selbstführung hatten wir ganz als die Basis, dann Mitarbeiterführung bilateral. Die dritte Ebene war die Team- oder Gruppenführung, Organisationseinheit und dann eben die komplette Organisation im Blick zu behalten.
Mhm. Ja, sehr schön. Und da ergänze ich vielleicht nochmal, also fand ich jetzt für mich auch nochmal hilfreich, diese Idee von dem Spannungsfeld, in dem wir uns eigentlich permanent befinden, das aber gar nicht als Bürde vielleicht zu sehen, sondern einfach als, sagen wir es mal, als Chance, Herausforderung, diesen unterschiedlichen Sichtweisen gerecht zu werden und mit denen aktiv auch zu arbeiten. Ja, also dieses Spannungsfeld auch wahrzunehmen und auch vielleicht wahrzunehmen, rutsche ich gerade mehr auf die eine oder die andere Seite und wie kann ich hilfreich sein, welche Perspektive braucht es gerade zur jeweiligen Fragestellung?
Ja. Ja, und jetzt, wo du das sagst, ich würde es für mich auch gerne nochmal so wirklich zusammenfassen, was mir so bewusst geworden ist durch unser Gespräch, die Systemtheorie, ne, die wirklich ein ganz zentraler Gedanke, deswegen spricht man ja überhaupt von Systemen, ist die Frage, wer gehört zum System und wer nicht? Also da sind wir auch bei dem Thema Unterschiede machen, ne? Das ist auch wieder ein Unterschied. Wer gehört zum System? Wer gehört nicht zum System? Und dass das eine Grenzziehung ist, ja? Unser Körper ist ja auch ein System durch die Haut, ja? Hier ist meine Haut und das ist die Grenze und da hört der Körper auf, da fängt was anderes an. Und das Spannende, was mir gerade so bewusst wird, ist, dass das ein tiefes, tiefes menschliches Thema berührt, nämlich das Thema der Zugehörigkeit. Also, dass wir, glaube ich, über Zugehörigkeit auch reden. Fühle ich mich zugehörig zu dem System? Werde ich ausgeschlossen? Werde ich akzeptiert? Werde ich eingeladen, Teil des Systems zu sein? Und dass das Thema Zugehörigkeit uns tief in unserer Existenz auch trifft. Weil früher, ne, wenn man sich das vorstellt, irgendwie in früheren Zeiten, nicht so wie heute, wo irgendwelche Sippen dann in der Gegend rumgezogen sind, war Zugehörigkeit eine Überlebensfrage. Wenn wir nicht mehr zugehörig waren, dann war das Exil und es war schlimmer als der Tod, ja, das Ausgestoßensein. Und ich glaube, dass Führungskräfte an dieser Stelle, wo es Entscheidungen zu treffen gibt, an dieser Stelle, und dass es das auch diese Spannung ausmacht, davon betroffen sind, weil sie verhandeln darüber, weil sie auch das Thema Zugehörigkeit verhandeln.
Ja, sehr. Ja, vielen Dank.
Okay, Nadine, das war ja heute, also Kulturentwicklung par excellence.
Ein Feuerwerk.
Ja, finde ich auch. Also ich hoffe, unsere Zuhörerinnen können da mitgehen, aber ich habe auch das Gefühl, ne? Also mir hat es selber jetzt gefallen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass wir dich hier gut unterhalten haben, vielleicht auch angeregt haben und dich wieder ein wenig neugierig machen konnten, sodass du auch beim nächsten Mal einschaltest, wenn es heißt.
Selten so gedacht.
Last but not least.
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Faust, erster Teil. Johann Wolfgang von Goethe.